Ja, zu diesem Thema Vertrauen, ebenso aus dem Erlebten, aus der Praxis. Ich möchte zunächst beginnen mit einem Gotteswort aus Psalm 34. Und zwar da die ersten Verse, Vers 2, 3 und 4. Man müsste da wesentlich mehr zu sagen, aber das nur so als Einleitung und als Hilfe. Vielleicht, wieso ist es überhaupt zu diesem Wort gekommen? Ich kann nur sagen, dass es schwierige Situationen gegeben hat, von denen wir ja gleich dann auch berichten werden. Und diese schwierigen Situationen führen ja manchmal dazu, dass man irgendwo überhaupt nicht mehr weiterdenken kann, dass man so gefangen ist von all dem, was sich da direkt vor einem ereignet, dass man einfach nicht mehr über seinen normalen Rahmen denken kann. Auch wenn man ein Gotteswort liest, das liest man im Moment und dann ist man von all dem anderen so in Besitz genommen, dass einem dann wirklich manchmal die Luft bleibt. Und dann kam ein Wort hier, Psalm 34, 2, was mir in dieser Zeit zur großen Hilfe geworden ist. Und zwar insofern, dass ich immer wieder den Einstieg gefunden habe, in die richtige Richtung zu kommen. Ich denke nicht nur, dass man manchmal einfach nicht mehr weiter weiß, sondern manchmal auch sehr viele Fragen und Anfragen und Nöte einen so in Besitz nehmen, dass man überhaupt nicht mehr klarkommt. Und dieses Wort, Psalm 34, 2, hat mir dann immer wieder geholfen. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und ganz besonders dann, wenn es so ganz kritisch und ganz schwierig war, dann habe ich mich daran erinnert, wie hieß dieses Wort noch? Ich will, was denn? Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Ich glaube, das ist eine ganz große Hilfe, dass wir uns das einfach auch für uns jetzt selber so mitnehmen in den Alltag, in unser eigenes Leben hinein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen von irgendwelchen anderen Dingen, die uns belasten und dass es Dinge gibt, die einen wirklich in die Enge treiben. Ich glaube, davon haben wir ja selber genug durchgemacht. Und deshalb wieder, immer wieder neu. Ich will, was denn? Ich will den Herrn loben. Wie lange? In den Tagen, wenn es mir gut geht? Nein, nein, ich will den Herrn loben. Alle Zeit, immer. Und zwar, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Das heißt also, was aus mir herauskommen soll, soll nichts anderes sein als Lob Gottes. Das ist eigentlich eine hohe Anforderung. Das sieht zumindest zunächst so aus. Aber der Psalmist hier, David, hat ja selber auch große Erfahrungen gemacht. Und dadurch kam er ja dazu. Also, Vers 3, meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Ich kann jetzt nicht über diesen Psalm im Detail sprechen, weil das zu weit führen würde, aber meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Die Situation, aus der der Psalmist, also David, kam, war, er war ja entdeckt worden als einer, der praktisch Sabotageakte durchgeführt hatte im feindlichen Land. Er war entdeckt worden als der große Heerführer Sauls. Jetzt war er geflohen vor Saul, war in ein Nachbarland, Feindesland gegangen, man hatte ihn identifiziert und jetzt ging es um Kopf und Kragen. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass er da mit heiler Haut wieder rauskam. Und deshalb sagt er nicht, das habe ich doch toll hingekriegt, nicht? Was bin ich für ein super toller Schauspieler oder sonst was. Nein, sondern er sagt, meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Und nichts anderes soll dieser Abend darstellen. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir uns jetzt so als Ehepaar in irgendeiner Weise hier profilieren wollen oder darstellen oder irgendwas. Das wäre völlig falsch gedacht. Wir wollen nichts anderes als Gott loben. Und wir wollen nichts anderes, als dass jetzt dann zum Beispiel auch durch die Kassetten Menschen angesprochen werden. Wir bekommen sehr viele Anrufe aus ganz verschiedenen, nicht nur Bundesländern, sondern auch inzwischen aus dem Ausland, wo Menschen in eine ähnliche Situation hineingeraten sind, in die wir hineingekommen und durch die wir hindurchgetragen worden sind. Und jetzt fragen dann Menschen an und sagen, Mensch, wie seid ihr damit fertig geworden? Wie seid ihr da durchgekommen? Und wo habt ihr die Kraft hergenommen? Oder wie sieht die ganze Situation aus? Wie wird man überhaupt damit fertig? Und das ist Wunsch und Ziel, dass also diese Kassetten dann in die Welt hineingehen und dass Menschen dadurch geholfen wird. Also nochmal, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, nichts anderes. Wir waren nicht so klasse, sondern Gott war so großartig, der uns in wunderbarer Weise durch viel Not und Tiefen hindurchgebracht hat. Also, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, wie laut. Hier steht, dass es die Elenden hören. Dass es die Elenden hören. Und ich setze jetzt etwas dazu, was eigentlich vom Grundtext her so drin ist, nämlich und sich mit freuen. Und deshalb, wir wollen Sie hier heute Abend mit einbeziehen. Einbeziehen in die, ja, ich sage es bewusst so, in die Täler der Tiefe, wo es manchmal nicht mehr tiefer ging. Bis an die absolute Grenze der Belastbarkeit oder darüber hinaus, dass man nur noch an der Maschine lebte. Und dann aber auf der anderen Seite, dieses Lob Gottes soll so groß werden, soll so laut werden auch nach außen, dass sich andere mitfreuen, also andere mit angesteckt werden, Gott zu loben. Und auf der anderen Seite auch Zuversicht gewinnen, das heißt nichts anderes als Vertrauen zu lernen. Es ist wirklich eine großartige Sache, gerade in so einer wirklich schwierigen Situation, wenn man da einen Halt hat. Viele sagen dann so ganz locker, naja, wenn man da keinen Glauben hätte. Aber an was denn? An der Katze auf dem Dach, das ist auch ein höheres Wesen. Ja, ja, ist auch ein höheres Wesen, klar. Nicht nur, da hilft nicht irgendwie ein Allerweltsglaube, sondern da habe ich entweder ein Fundament unter den Füßen, entweder ich habe einen Herrn, den ich anrufen kann in wirklich notvollen Situationen, wie es notvoller nicht sein kann, oder ich habe nichts. Und das habe ich auch erlebt, Menschen um mich herum, die weniger als nichts hatten, die verzweifelt sind. Aber davon werde ich nachher am Schluss dann noch ein bisschen erzählen, wie und was wir dann so im Umfeld erlebt haben. Deshalb bitte soll Vers 4 dieser Abend dann eigentlich als Ziel haben, dass wir angesteckt werden mit Vers 4. Preist mit mir oder mit uns den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Also kein anderes Ziel ist hier vorgegeben heute Abend als Gott zu loben. Nun, vielleicht starte ich jetzt einfach mal mit so einem kleinen Einstieg der Erzählung. Die meisten von Ihnen oder von euch kennen uns ja inzwischen schon einige Zeit, einige Jahre. Damals sind die Kontakte ja entstanden durch, wie viele Jahre ist das her, Korsika, Regina, Manfred? 17 Jahre, habt ihr heute Nachmittag davon erzählt, ja. 17 Jahre ist das her, damals sind so die ersten Kontakte nach Nidda entstanden und dann hat es ja immer wieder Begegnungen hier gegeben. Nun, von daher wisst ihr ja eigentlich auch ein Stückchen meinen eigenen Lebensweg. Ihr kennt unsere Söhne und von daher steige ich jetzt ein. 1986 haben wir dann, damit wir die beiden Söhne, den Matthias, nicht nach Davos, wegen seinem Asthma, Allergie, nicht nach Davos geben mussten und den Tobias nach Norderney. Dann wäre also die Familie völlig zerrissen gewesen, der eine ganz im Süden, der andere ganz im Norden. Daraufhin hat man dann von der Uniklinik in Bonn uns das so angeraten, dass man einen besonderen Bau macht, also besondere Räume baut für unsere Asthmatikersöhne und dass sie dann vielleicht zu Hause bleiben könnten. Und das ist dann im Sommer 86 losgegangen. Bis wir dann so einigermaßen fertig waren, war es dann 87 Herbst und im Dezember habe ich so die letzten Arbeiten gemacht in diesem Isolierraum, wenn dann Pollenflug ist und so weiter. Draußen dann also Probleme entstanden. Gut, wir waren im Dezember nicht nur mit dem Bau fast fertig, sondern wir waren kräftemäßig von der nervlichen Beanspruchung her und auch der körperlichen Seite völlig am Ende. Und wir haben uns dann gesagt, naja, jetzt haben wir das geschafft, jetzt wird es ja hoffentlich im kommenden Jahr etwas ruhiger werden. Und dann kam der Januar, der Februar. Ich war unterwegs im Dienst in Berlin, als ich weggefahren bin, ging es denen schon nicht so ganz gut. In Berlin bekam ich dann Nachricht am Wochenende, dass sie ins Krankenhaus gekommen sei. Und dort hat dann der Arzt, der ein guter Freund ist, Internist, hat sie dann aufgenommen, sie einfach abgeholt und auch die Kinder dann verpflegt, mit in die Familie aufgenommen. Und ich habe ihn dann so wirklich erlebt als einen, der sich sehr viel Mühe gegeben hat. Und in Dietz, im Krankenhaus, erlebten wir dann, weil er dann sehr detaillierte große Blutuntersuchungen machte, dass mit einem Mal die Blutwerte eine seltsame Form annahmen. Die Blutwerte sanken, die Thrombozyten und die Leukozyten gingen immer weiter abwärts. Und dann erlebten wir folgende Situation. Ich hatte dann an einem Wochenende Dienst in Rehe im Freizeitheim. Wir hatten dort eine Gruppe aus Langen von der Freien Gemeinde. Und der Dr. Habib hat mich dorthin entlassen mit der Verdachtsdiagnose Leukämie. Und mit diesem Gepäck oder dieser Last im Gepäck bin ich dann zu dieser Wochenendfreizeit gefahren. Und dort hieß das Thema: Leiden Christen anders? Leiden Christen anders? Und da bin ich, wie gesagt, mit diesem Gepäck, mit dieser Not, dann dort in dieses Wochenende hineingefahren. Eine Woche später waren dann die Blutwerte inzwischen so extrem geworden, dass es keine andere Lösung mehr gab. Eigentlich hätte ich an dem Samstag nach Österreich gesollt zum Dienst, aber der Dr. Habib hatte mich inzwischen informiert und gesagt, also irgendwo sehe ich das nicht mehr, wie das weitergehen soll. Und der rief mich dann samstags früh an und sagte: Komm bitte schnell, wir müssen die Inge unbedingt nach Gießen in die Universitätsklinik verlegen. Und das war dann für mich doch nicht so ganz einfach, dass ich dann hinter dem Krankenwagen hergefahren bin und habe sie nach Gießen gebracht. Und an der Stelle erzählt die Inge jetzt aus dem, wie sie es erlebt hat, für sich weiter.
Also erstmal muss ich sagen, gestern Abend waren wir im Hauskreis und da hatte ich ganz furchtbar Magenknurren und heute Abend habe ich Herzklopfen. Dass mein Mann wusste, dass der Verdacht auf Leukämie bestand, war mir nicht bekannt. So, aber zu Beginn möchte ich eigentlich erst mal ein Vers lesen, und zwar aus Jesaja 43, Vers 1 bis 3. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden, denn ich bin der Herr, dein Gott. Als ich, wie gesagt, am Gründonnerstag vor Ostern in Heidelberg, in Gießen, in der Uniklinik lag, morgens früh um 7:30 noch vor dem Frühstück, kam der Professor Pralle. Das ist ein Professor, der für Blutkrankheiten zuständig ist, also ein Hämatologe. Der kam dann morgens früh um 7:30 zu mir und sagte dann: Frau Wende, Sie müssen jetzt stark sein. Ich muss Ihnen was sagen, Sie haben die schlimmste Form der Leukämie. Sie sind Vollkrebs von Kopf bis Fuß. Das hat mich im Moment mal unheimlich umgehauen. Ich habe gedacht, das kann gar nicht sein. Und gut, wir haben dann noch eine Weile gesprochen und er sagte dann: Ich lasse Sie jetzt erstmal allein, Ihr Mann kommt ja gleich und heute Abend um 18 Uhr, dann kommen Sie zu mir mit Ihrem Mann und dann sprechen wir über alles Weitere. Als ich dann so allein war und habe dann so darüber nachgedacht und gebetet, da habe ich gedacht, was wird gleich dein Mann sagen, wenn er kommt, weil ich ja nicht wusste, dass er darüber doch schon informiert war. Ich habe überlegt, was werden die Eltern sagen, die Geschwister, die Freunde, unsere Kinder. Und in dem Gedanken an unsere Kinder, da kam mir folgende Situation in den Sinn. Und zwar war genau 4 Monate vorher, in der Nacht zum ersten Advent, war eine uns sehr lieb gewordene syrische Christin an der Leukämie bzw. an einer Knochenmarktransplantation gestorben. Wir hatten uns damals sehr für sie engagiert, Wir haben sie ein Dreivierteljahr lang betreut. Mein Mann ist mit ihr in den verschiedensten Kliniken gewesen, ob Gießen, Heidelberg, Essen, wo auch immer, und hat mit den Ärzten gesprochen, sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie hier nicht krankenversichert ist und im eigenen Land in Syrien nicht behandelt werden konnte und dass wir die Behandlung hier für sie irgendwie finanzieren müssen. Und naja, die Ärzte haben auf ihr Honorar verzichtet. Und wir haben dann über große Spendenaktionen in vielen Zeitungen und auch privat gesammelt. Und unsere Kinder haben ihr Erspartes gegeben. Der Tobi hat damals Bilder gemalt und die verkauft. Und wir haben also über 200.000 Mark an Geldern zusammenbekommen für sie. Und die Jamila, so hieß sie, sie war damals 31 Jahre alt und Mutter von 5 Kindern und das kleinste Kind war damals 1 Jahr alt. Und das kam mir dann so alles dann so in den Kopf und ich habe überlegt und gedacht, ich werde alles machen lassen, nur einer Knochenmarktransplantation werde ich nie zustimmen. Und der Gedanke ist mir da so festgewachsen in mein Herz, einfach auch im Blick auf unsere Kinder. Der Tobi war damals 10 und der Matthias war 15 Jahre alt. Und sie haben das alles ja auch dann so miterlebt, wie das geschehen und verlaufen war mit der Jamila. Und sie haben ja mitgekämpft und auch mitgeweint. Und als dann kurze Zeit später mein Mann kam, wir haben dann erst miteinander geweint und gebetet und geweint. Und dann habe ich das auch so gesagt, dass mir das eigentlich so klar ist und dass das für mich mit einer Knochenmarktransplantation nicht in Frage kommt. Und der hat das auch eigentlich so mit voll zugestimmt und gesagt, ich stehe dahinter und würde das eigentlich auch so sehen wie du. Und Gott kann auch da anders eingreifen. Wir sind dann am Abend zu dem Professor Pralle zum Gespräch hin. Es war ein sehr langes Gespräch. Er hat uns sehr viel aufgeklärt über Dinge, die kommen werden, sehr menschliche Dinge auch gesagt und auch unter anderem, was jetzt kommen wird, wird sehr schwer sein für Sie. Sie müssen kämpfen. Wenn Sie sich gehen lassen, dann brauchen wir erst gar nicht anzufangen, dann haben Sie den Kampf schon verloren. Und unter anderem auch, ihre Haare werden ausgehen und das tut den Frauen immer so sehr weh, wenn so lange Haare ausgehen. Wenn sie jetzt übers Wochenende noch nach Hause fahren, dann lassen sich die Haare ganz kurz schneiden, dann ist das nicht ganz so schlimm. Der Friseur muss eine Perücke für sie anfertigen und es muss alles fertig da liegen, wenn die Haare aus sind. Das muss einfach vorher alles klar sein. Auch ihre Finger und Fußnägel werden sich verändern bzw. ganz ausgehen. Sie müssen wissen, das sind alles Dinge, die normal sind. Und sie werden dann jetzt auch zum Wochenende, ab heute Abend nach Hause noch fahren. Und sie müssen zu Hause alles regeln, auch mit ihren Kindern. Die nächsten Monate müssen die versorgt werden. Ihr Mann sollte bei ihnen sein, also bei mir in der Klinik sein. Und so sind wir dann an dem Abend auch nach Hause gefahren. Es war dann Karfreitag und Samstag zu Hause, da haben wir alle diese Dinge geregelt. Und Sonntag sind dann auch Regina und Manfred noch gekommen. Das war uns eine ganz, ganz große Hilfe, dass man wirklich in solchen Situationen echte Freunde hat, die dann sich nicht zurückziehen, wenn so Dinge wie Krebs auftreten, sondern die dann wirklich da sind und auch ein Stück Verantwortung mit übernehmen, auch dann mit für unsere Kinder zu sorgen und die Dinge zu regeln. Wir sind dann am Ostermontag hier nach Gießen zurückgefahren und für Mittwochs war eine Operation noch angesagt, die unbedingt erforderlich war. Wir haben dann mit den Ärzten da an dem Dienstagabend noch ein sehr großes, ausgiebiges Gespräch gehabt und der Arzt, der auch operieren sollte, der sagte dann, ja, Frau Wende, das ist eine Sache von vielleicht einer Dreiviertelstunde und wenn es lang wird dann und Komplikationen auftreten würden, dann werden es vielleicht 1,5 Stunden. Aber wir haben alles gut durchgesprochen, organisiert. Es werden auch 2 Ärzte noch aus der Uniklinik in Heidelberg kommen am Mittwochvormittag und mit dabei sein und wir denken, dass es so gut gehen wird. Ich bin dann mittwochs operiert worden und als ich die Augen dann im OP aufmachte, da waren über 5 Stunden daraus geworden. Und zwar hatten sich solche Komplikationen eingestellt, dass die Blutungen, die durch die Operation ausgelöst wurden, dass die einfach nicht mehr zum Stillstand kamen, auch durch Medikamente nicht mehr. Und es hat so lange nachgeblutet und ich habe auch dann im OP ca. 20 Blutkonserven gebraucht, was vorher eigentlich gar nicht vorauszusehen war. Das war dann der Mittwoch und ab Samstag, also 3 Tage später, sollte dann mit den Chemotherapien begonnen werden. Es war angesagt von dem Professor Pralle, das hatte er vorher mit uns abgesprochen, dass diese Chemotherapieserie 8 Tage lang dauern sollte und es sollten bis zu 5 Therapien am Tag gemacht werden. Und er sagte damals, die Chemotherapie, die muss stärker sein, aggressiver sein als der Krebs. Die Krebszellen dürfen nicht nur gestreichelt werden, sondern die müssen beim ersten Mal gleich vernichtet werden. Und es war sicher eine schwere Zeit, auch gerade so nach einer großen Operation, aber gut, nach diesen 8 Tagen Chemotherapie ist dann noch einmal Knochenmark punktiert worden, vielleicht eine Woche später oder so. Und das Ergebnis war sehr gut für mich. Es hieß damals, es sind alle Krebszellen vernichtet worden, das Knochenmark ist jetzt im Moment sauber. Und das ist eigentlich überhaupt die Grundvoraussetzung, um weiter eine Therapie machen zu können. Wenn das da so nicht gelaufen wäre, dann war eigentlich schon die Sache für mich beendet. Ich bin dann, mein Mann, muss ich dabei sagen, der hat während der Zeit dann auch erstmal im Missionswerk angerufen, mit Herbert Müller, unserem Geschäftsführer, und Anton Schulte, dem Leiter, telefoniert und die haben ihn sofort von seinem Dienst freigestellt. Die haben gleich dabei gesagt, du bekommst dein Gehalt weiter, andere Mitarbeiter werden deine Dienste, die im Moment anstehen, übernehmen, aber dein Platz ist jetzt erstmal bei deiner Frau. Und Gott wird auch weiter für Spenden, zusätzliche Spendengelder sorgen, dass die einfach einkommen, dass auch dein Ausfall dadurch finanziert werden kann. Mein Mann hat dann in der Zeit in der Klinik einen Rundbrief geschrieben an alle unsere Spender und Freunde und Beter und darüber informiert, was jetzt gelaufen war und wie es aussieht. Und wir haben daraufhin Unmengen Post erhalten aus dem In- und Ausland, aus Australien, aus Südamerika, sogar aus Russland, aus der Untergrundkirche. Und immer wieder diese Schreiben dann natürlich auch hier aus Nidda, das wussten wir von Brauns ja und auch von lieben anderen Freunden hier. Und immer wieder in den Schreiben dann auch, wir haben uns als Gebetskreise gefunden, wir stehen hinter ihnen und wir beten für sie. Und ich weiß, dass ich damals ungeheuer beschämt war über so viel Gebetstreue, weil ich doch eigentlich ja auch nur eine von ganz vielen Kranken war. Und nach etwa 4 Wochen, das war dann im Mai, da wurde dann die 2. Chemotherapie-Serie angesetzt. Die sollte oder musste gemacht werden, schnell hinterher gemacht werden, um einfach die Dinge auch etwas zu festigen, dass nicht so schnell sich wieder irgendwelche Zellen noch erholen könnten. Und da waren dann wieder 8 Tage, bis zu 5 Therapien am Tag. Und nach dieser Zeit musste ich dann im Juni, jetzt muss ich dabei sagen, ich hatte dem Professor Pralle an diesem Abend, als wir mit ihm dieses Gespräch hatten, zu Beginn gleich gesagt, also ich lasse alles machen, ich bin mit allem einverstanden, nur einer Knochenmarktransplantation werde ich nicht zustimmen. Mein Mann und ich, wir sind uns da einig drin und wir können das im Blick auf unsere Kinder nicht und er kannte ja auch diese Jamila, sie ist ja auch durch seine Hände gelaufen und er sagt auch damals zu uns, ich kann das gut verstehen und ich finde das auch sehr gut, wie sie das so entschieden haben, hat uns also sehr bekräftigt darin und auch gesagt, das wird auch für sie vielleicht gar nicht erforderlich werden und wir machen das anders. Und im Juni, nach diesen 2 Chemotherapien, also wurde ich dann nach Heidelberg geschickt und er sagte gleich dabei, ich weiß, das kommt ja nicht für Sie in Frage, aber wir lassen trotzdem diese Sache dort in Heidelberg jetzt machen. Das ist ja nur halt, dass da mal was ist. Und zwar musste ich dann nach Heidelberg in die Uniklinik und da ist mir an circa 250 Stellen im Körper, an den platten, flachen Knochen, das ist ja Brustbein, Hüfte und Becken, der Knochen durchgebohrt oder angebohrt worden und etwa 1 Kilo Knochenmark herausgenommen worden. 2 Kilo Knochenmark hat der Mensch und die Hälfte wurde mir weggenommen. Das ist so wie eine, wie im Grunde eine Spenderknochenmark-Transplantation immer noch. Und weil er sagte, das Knochenmark ist so schön sauber und wir lassen das einfach mal machen. Das Knochenmark ist dann auch dort eingefroren worden und wir sind wieder, der Dr. Körbling, der diese Transplantation dort durchführt, der ist auch als einer der 2 deutschen Ärzte mit in Tschernobyl gewesen, als dieses Reaktorunglück dort war. Und er hat uns auch damals gesagt, das, was über die Medien gebracht wurde, das ist sehr, sehr übertrieben gewesen. Da hat keiner überlebt von denen, die daran beteiligt waren. Und der wollte mir dann auch diese Knochenmarktransplantation nahelegen und hatten mit uns darüber gesprochen und gesagt, vielleicht überlegen Sie sich das doch mal, machen Sie sich doch mal mit dem Gedanken vertraut, sprechen Sie doch mal mit Betroffenen oder gucken Sie sich unsere Transplantationsstation einmal an, informieren Sie sich doch einfach mal, um auch Ihre Vorurteile da abzubauen. Ich habe dann immer wieder erklärt, das kommt für mich nicht in Frage. Wir sind bewusste Christen und wir beten darum und Gott wird das nicht von mir erwarten. Und er kannte auch diese Jamila und sagte dann auch, ja, ist gut und ich wollte Ihnen ja nur helfen und so. Nein, habe ich gesagt, das ist aussichtslos und ich werde da gar keinen Gedanken dran verwenden und sobald ich hier raus kann, ist das Thema für mich hier erledigt und ich bin zum letzten Mal auch hier gewesen. Gut, dieses Knochenmark wurde weggenommen und wir sind dann und eingefroren. Wir sind dann nach 2 Tagen nach Hause gefahren und auch für mich stand fest, das ist die Sache damit jetzt so in Ordnung. Wir sind dann im Juli nach Korsika geflogen in eine Freizeit noch, die wir auch dort hatten. Der Professor Pralle fand das auch sehr gut. Er sagte, die warme Gegend dort, die ist sehr wärme, Sonne ist sehr blutbildend und das wird Ihnen gut tun. Denn Sie müssen am 1. August noch einmal zu einer hochdosierten Chemotherapie hier hinkommen. Und wenn Sie sehr gut körperlich aufgebaut sind und durch die Wärme dort, das ist sehr gut. Und dann wird das auch alles weiter gut verlaufen. Wir sind dann am 1. August nach Gießen wieder hingefahren. Und wie gesagt, zur hochdosierten Chemotherapie. Und das sah damals so aus, dass ich 6 Tage lang bis zu 5 Therapien wieder am Tag, aber das 19-fach starke von dem bekommen habe, was ich bis dahin bekommen hatte. Und ich muss sagen, das war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Ich habe wirklich alle 2 bis 3 Minuten brechen müssen. Und es war am Ende meiner Kräfte. Auch während der Zeit hat Gott viel Gnade geschenkt und wir sind gut dadurch gekommen. Ende August wurde ich dann entlassen aus Heidelberg und galt eigentlich aus Gießen entlassen und galt eigentlich im Moment als geheilt. Die Behandlung war so abgeschlossen und ja, wir sind dann nach Hause gefahren und für mich innerlich stand das ja auch fest, dass ich jetzt so gesund war. Inzwischen ist auch dann ein Stück Alltag wieder bei uns eingekehrt. Alles lief normal weiter und gut, im November bekam ich dann einen leichten Halsinfekt, habe dem auch eigentlich nicht so viel Bedeutung gegeben. Bin zwar zum Hausarzt hin und der hat auch gleich gesagt, also es ist zwar nicht schlimm, aber wir geben trotzdem mal Penicillin und damit die Sache gar nicht erst so groß sich ausbreitet und da wirklich alles auch in Ordnung bleibt. Ich habe diese Tabletten auch dann genommen und musste dann einige Zeit später wieder erneut zur Blutuntersuchung und dann stellte man in Gießen fest, dass die Blutwerte wieder um die Hälfte abgesunken waren. Und als wir das Ergebnis da bekamen, da wuchs eine Angst in mir auf. Ich wusste, jetzt ist wieder irgendetwas nicht in Ordnung, die Sache, die kippt jetzt wieder bei mir und Der Professor Pralle hat auch dann gar nicht mehr viel Worte mit uns darüber gesprochen und ich wollte ihn da irgendwo in eine Richtung auch festnageln, dass das noch im Normbereich liegen könnte, so. Aber er hat sich da gar nicht drauf eingelassen, hat nur gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe gleich Vorlesungen, ich muss jetzt noch schnell bei Ihnen Knochenmark punktieren und ich werde Sie dann anrufen. So sind wir dann nach Hause gefahren. Unterwegs im Auto, immer wieder, ich sage, Rainer, das ist nicht mehr in Ordnung, ich weiß das, ich habe eine Angst in mir und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich damit fertig werden soll. Und die Angst, die wurde so groß, dass mir auch Friede Gottes, alles ging mir verloren. Ich habe gemerkt, wie mir mein Fundament wirklich unter den Füßen weggerissen wurde. Wir sind zu Hause angekommen, wir haben mit den Eltern drüber gesprochen, wir haben verschiedene auch dann angerufen und je später es wurde, der Nachmittag kam, auch Spätnachmittag, der Anruf von Gießen, die Bestätigung, was jetzt daraus geworden ist, es rührte sich nichts, es kam nichts. Ich war gehetzt von der Angst. Ich bin wirklich wie ein Tier bei uns im Haus rumgegangen und konnte nirgendwo Frieden finden. Ich habe versucht zu beten und alles klappte nicht mehr. Mein Mann musste dann zum Dienst wegfahren. Der Anruf war immer noch nicht da. Er hatte damals in Ehringshausen hier bei Wetzlar Dienst. In der Zwischenzeit waren dann meine Schwiegereltern gekommen. Meine Eltern leben nicht mehr. Meine Schwägerin, mein Schwager haben einen Urlaub abgesagt, sind dann zu uns hingekommen und haben mit uns, mit den Kindern und mit mir dann die Zeit abgewartet, bis der Anruf aus Gießen kam. Im Grunde genommen habe ich damit gerechnet, wenn der Professor Pralle anruft, wird er sicher sagen, Frau Wende, das war Fehlalarm, die Maschinen haben nicht richtig funktioniert, der Computer, der hat gesponnen, es ist alles in Ordnung. Und alle Aufregung und Angst ist umsonst gewesen und da habe ich im Grunde genommen mitgerechnet, dass Gott das so lenken würde, weil ich mir ja sehr sicher war. Abends, es wurde 8 Uhr, es wurden 9 Uhr und dann endlich kam dieser erlösende Anruf. Meine Schwägerin rief mich dann und sagte, du, das ist die Klinik für dich. Und als ich da ans Telefon ging, da wurde mir dieses Wort hier geschenkt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen. Und die Flamme soll dich nicht anzünden, denn ich bin der Herr, dein Gott. Und in dem Moment, als mir das so ins Herz geschenkt wurde, da habe ich einen Frieden erlebt, der wirklich größer war als alles menschliche Denken. Alle Angst, alle Unsicherheit, alles Gehetztsein, alles war weg. Ich hatte wirklich Friede Gottes. Ich hätte die ganze Welt umarmen können, weil ich in dem Moment wusste, egal wie jetzt das Ergebnis sein wird, ich wusste es ja da noch nicht, egal wie es sein wird, ich habe Frieden mit Gott und es geschieht nichts, was Gott nicht will. Ich sterbe nicht an einer Leukämie oder Transplantation, sondern am Willen Gottes. Das wurde mir in dem Moment so bewusst geschenkt. Der Professor Pralle sagte dann, Frau Wende, das Knochenmark, was ich von Ihnen mir angeschaut habe, war nicht so gut. Ich habe schon mal Besseres von Ihnen gesehen. Und ich denke, der Zeitpunkt ist jetzt günstig für Sie, dass Sie nach Heidelberg gehen. Ich werde alles in die Wege leiten. Sie haben alles bisher mit so viel Bravour geschafft, obwohl er wusste, dass es wirklich Geschenk Gottes war. Aber Sie werden auch das Weitere wirklich sicher gut schaffen. Ich bin mir da eigentlich sehr sicher. Aber das alles, das war irgendwo so unwichtig für mich. Für mich war einfach nur wichtig, dass ich wieder Boden unter den Füßen hatte. Dass ich wusste, der Vater im Himmel wird ab heute ganz neu wieder die Verantwortung nicht nur für mich übernehmen, sondern auch für meine Familie. Wir sind dann in der Woche einmal zu einem Vorstellungsgespräch nach Heidelberg dann hingefahren, zu diesem Dr. Körpling hin. Und er hat dann auch nochmal Knochenmark punktiert, um auch ganz sicher zu sein und auch nochmal Blut untersucht. Und es bestätigte sich dann auch so. Und er sagte, sie haben irgendwo noch Glück. Die Sache ist noch nicht voll gekippt, sonst könnte man die Behandlung so jetzt gar nicht mehr machen. Sondern das ist irgendwo im Kippen so halb stecken geblieben. Und ich gebe Ihnen dann Nachricht, wenn hier ein Bett frei ist. Und in der Woche drauf, da hatte ich dann schon ein Bett. Ich habe also im Grunde genommen nur 10 Tage auf ein Bett in Heidelberg gewartet, wo andere ein halbes Jahr und noch länger drauf warten und während der Zeit dann sterben. Gott hat also auch da alles vorbereitet. Ich bin dann in der Woche vor Weihnachten nach Heidelberg hingekommen zu diesen Voruntersuchungen. Musste ich dann eine Woche dort bleiben. Der Rainer ist dann damals wieder nach Hause gefahren. Ich hatte einfach so eine Freude in mir. Und mir hat das auch nichts ausgemacht, dann da alleine zu bleiben. Ich musste dann zu den verschiedensten Ärzten, auch unter anderem zu diesem Bestrahlungsarzt hin. Man wird dann aufgeklärt über das, was gegeben wird. Er sagte, das ist die dreifach tödliche Strahlendosis, die Sie bekommen. So viel braucht das Knochenmark und Immunsystem, um kaputt zu gehen. Und Sie müssen das unterschreiben, dass Sie darüber informiert sind und dass Sie uns hinterher nicht haftbar machen, wenn da irgendwelche Schäden bleiben oder wenn Sie sterben oder so. Mir wurde dann auch während der Woche eine Psychologin geschickt, die sollte mich dann etwas vorbereiten auf das, was kommen wird. Und als sie sich dann vorstellte und sagte, aus welchem Grund sie bei mir ist, da habe ich ihr gesagt, also ich muss alles sagen, mein Leben gehört dem Herrn Jesus Christus, ich bin bewusster Christ und ich weiß, dass so viele Menschen im Gebet hinter uns stehen und ich habe keine Angst. Da sagt sie, ja, Moment mal, ich muss sie ein bisschen zurückholen auf den Teppich, sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Doch habe ich gesagt, die Jamila ist vor 4 Monaten, ist im vergangenen Jahr hier gestorben auch und sie wurde auch Knochenmark transplantiert und hat es nicht geschafft. Und ich weiß, wir haben die ein Dreivierteljahr lang betreut und ich weiß, was auf mich zukommt. Und sie hatte auch davon gehört und sagte, ja, aber wie verkraften Sie das denn alles? Und da habe ich ihr erzählt, was ich erlebt habe und dass Gott mir einfach so viel Frieden geschenkt hat und dass ich nie an der Transplantation sterbe oder an Bestrahlungen oder so, sondern wenn für mich die Zeit da ist. Ja, sagt sie, aber wie soll ich das denn jetzt dann schreiben? Ich muss ja auch da eine Studie drüber führen. Ja, ich sage, am besten schreiben Sie das so, wie ich das gesagt habe. Ja, und dann hat sie geschrieben, also betende Gemeinden und Freunde, die mitbeten und Gott die Kraftquelle und ja, sie hat es auch so mitgeschrieben. Ich durfte dann noch einmal über Weihnachten nach Hause. Mein Mann hat mich dann Heiligabend abgeholt. Und wir haben Weihnachten dann zu Hause mit den Kindern noch so erlebt und ganz bewusst auch erlebt. Wir wussten ja nicht, wie es nach Weihnachten sein wird, aber der Friede ist geblieben. Wir sind am zweiten Weihnachten nach Heidelberg zurückgefahren. Der Matthias ist dann zu meiner Schwägerin und Schwager hingekommen. Die wohnen auch in unserer Nähe und der Tobi ist bei Rainers Eltern in Dierdorf geblieben. Wir wussten ja nicht, wie viele Wochen, Monate. Wir hörten nur von anderen, die ein Dreivierteljahr dort gelegen haben, bis sie entlassen werden konnten oder auch nicht. Wir sind dann also, wie gesagt, zweiten Weihnachten dorthin gefahren und gleich am nächsten Tag hat die Bestrahlung begonnen. Und zwar sah das so aus, dass ich 4 Tage lang, 3-mal am Tag, 20 Minuten lang diese dreifach tödliche Strahlendosis bekommen habe. Und man hat dann zwar die Lunge versucht, mit so ganz dicken Bleiblöcken zu schützen, aber einmal tödlich wurde trotzdem bestrahlt, weil ja auch da die Rippen her verlaufen. Und in den Rippen ist ja auch Knochenmark drin. Nach diesen 4 Tagen Bestrahlung wurde dann nochmal 4 Tage hochdosierte Chemotherapie gegeben. Wieder diese 5 Therapien am Tag und diese 19-fach starke Dosierung. Und dann hatte ich einen Tag Pause, damals zum Erholen. Und dann am 5. Januar 1989 war dann diese Knochenmarktransplantation. Das ist genau der Geburtstag von unserem Tobias, der dann 11 Jahre alt wurde. Und seit dem Tag feiern wir auch unseren Geburtstag immer gemeinsam. Und ich habe dann wirklich viel erlebt in der Zeit. Ich bin Ende Januar schon entlassen worden aus Heidelberg. Ich habe dann den Rekord gebrochen. Das hat niemand vor mir geschafft. Und ich muss sagen, ich bin heute unheimlich dankbar, dass ich leben darf. Und auch für alle, die mit uns gebetet und auch mit uns gerungen haben. Auch hier in Nidda.
Ja, ich möchte jetzt einige Dinge einfach so ein bisschen erzählen oder berichten. Dinge, die die Inge ihrerseits so gar nicht berichten kann. Wie gesagt, Gründonnersdorf, diese Diagnose Vollkrebs von Kopf bis Fuß. Ich muss dazu vielleicht ein bisschen erklären. Es gibt 42 verschiedene Sorten der Leukämie, also Blutkrebs, Knochen, Markkrebs. Und sie hat von diesen 42 Sorten, die es gibt, die allerschlimmste Form. Von daher also die Chancen waren nicht so ganz günstig. Als sie am Mittwoch nach Ostern dann operiert wurde, oder ich muss vielleicht noch vorwegschicken, wir sind nach Hause geschickt worden dann am grünen Donnerstagabend, um uns dann für die nächsten 200 Tage vorzubereiten. Mit der Frage überhaupt, ob man 200 Tage überhaupt überlebt. Aber das alles zu regeln mit der Familie und so war nicht so ganz leicht. Aber dann Mittwoch nach Ostern, also die Operation mit all den krisenhaften Tagen, die dann kamen. Und was ich so großartig fand, und deshalb erzähle ich so ein Stückchen auch von unserem Tagesablauf dort. Ich bin viele Tage und Nächte durchgängig dann bei ihr geblieben, weil die Ärzte keine Hoffnung mehr hatten. Und das Schöne war, wenn die Ärzte nicht mehr weiter wussten und das alles nicht mehr funktionierte, was man da versuchte, dann konnte ich mich einfach an ihr Bett knien und beten, da hat keiner gespöttelt, keiner. Die haben das alle respektiert und das Schöne, was wir immer wieder erleben durften dann, ist, wenn sie schon nicht mehr reagierte, aber ich dann an ihrem Bett gebetet hat, hat sie die Augen wieder geöffnet. Das ist einfach nur Geschenk. Tja, diese ganze Zeit der Vorbereitung, dann auch zur Chemotherapie, vielleicht dazu einfach ein paar Zahlen, damit wir das einfach ein bisschen uns näher vorstellen können. Diese Chemotherapie, die sie normal gemacht bekommen hat, ist schon ungefähr das 20-fache von dem, was man bei einem normalen anderen CA, also weiß ich, eine Unterleibssache oder ein Brust-CA oder so irgendwie bekommt. Als wir diese Zeit so hinter uns hatten, dann sagte sie so weinend, warum greift der Jesus jetzt nicht ein? Warum? Weil die Schmerzen ja unerträglich wurden und das wusste sie ja. Und ich hatte den Professor Pralle gefragt, nachdem ich die Grammzahl da an den Infusionen gesehen habe, wie sehen denn jetzt die Nebenwirkungen aus? Und dann sagte er einfach so, naja, halt eben entsprechend. Und dann war ich selbst so verzweifelt, weil ich auch nicht mehr wusste, wie soll ich sie noch trösten? Und jeder, der mal an so einer Stelle gestanden hat, der weiß, wie schwer das ist. Man versucht zu trösten, zu helfen, aufzurichten, immer wieder Mut zu machen und so. Aber irgendwann ist man selbst auch körperlich so fertig, wenn es dann Tag und Nacht rund geht, alle 3 Minuten brechen und sie konnte schon gar nicht mehr brechen, weil ich ihr einfach helfen musste, dass das überhaupt noch funktionierte. Und dann habe ich mich einfach in ihr Bett gekniet und einfach über ihr gebetet. Und dann kam das Großartige, was Gott kann. Am nächsten Morgen kam zunächst der Stationsarzt, weil es schon losgegangen war mit dem Mund, mit der Taschenlampe, haben wir in den Mund geleuchtet, weil ja da jetzt das erste Feld wäre für Infektionen. Da kommen also, was ich, Bakterien, Viren, Pilze und so weiter, ist ja keine Abwehr mehr da. Und das muss gut beobachtet werden, dass das auch entsprechend desinfiziert wird und so. Wie gesagt, man hat es dann unter Kontrolle haben wollen auch. Man hat es dann untersucht, er hat da reingeleuchtet und er sagt, das gibt's doch gar nicht. Er rannte dann los und dann kam der Oberarzt mit der Taschenlampe bewaffnet. Und dann schaute er rein und sagte kopfschüttelnd, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und rannte dann auch selbst wieder los und dann schickte er Professor Pralle höchstpersönlich, auch er kam mit der Taschenlampe und sagte dann wörtlich, das ist medizinisch völlig unmöglich. Sie haben keine Leukozyten mehr, Sie haben keine Thrombozyten mehr, wo kommt die Haut her? Wir haben das dann so erlebt, dass Gott einfach Gnade geschenkt hat. Von dem Abend, wo ich über ihr beten konnte, bis zum nächsten Morgen, dass über der gesamten Mundinnenfläche eine völlig neue, milchige Haut war. Und diese Haut ist erst abgefallen, als von innen heraus der Mund abheilte. Und der Professor Pralle ist dann zu den Schwestern, weil denen habe ich jeder Schwester und Pflegern und so, jedem so einen Stapel Predigtkassetten gegeben. Da liegen so Kassettenlisten, wenn da jemand mal Interesse für hat, kann er sich so eine Liste mitnehmen und sich Kassetten bestellen. Aber ich habe also den Schwestern jedem so einen Stapel geschenkt, damit sie hören, was wirklich Sinn und Inhalt des Lebens ist, Jesus Christus. Und dann ist Professor Pralle zu den Schwestern gegangen und hat gesagt, also von den Kassetten will ich auch ein paar haben. Hinter das Geheimnis will ich kommen. Ich denke, dass Gott auch in unserer Zeit immer noch groß ist, auch da, wo wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind. Wir haben dann eigentlich in sehr schwierigen Situationen immer wieder erlebt, wie Gott im richtigen Moment eingegriffen hat. Ich möchte zwei Beispiele erzählen. Einmal nach der ersten Chemotherapie, nur um sich so ein bisschen mal mit hineinzunehmen in das, was man da innerlich durchmacht. Nach so und so vielen Tagen nach der Chemotherapie, dann wird zunächst mal Blutuntersuchung gemacht und man überprüft, ob jetzt inzwischen neue Zellen gebildet werden. Aber man hat es geschaut und es war nichts. Das ist schon sehr deprimierend. Wenn keine neuen Zellen gebildet werden, ist Ende der Vorstellung. Und dann sagte die Ärztin damals, okay, dann machen wir morgen eine Knochenmarkpunktion. Also wir holen Knochenmark aus dem Becken und dann schauen wir mal nach, ob da inzwischen neue Zellen sind. Und ich habe noch so gesagt, ach, lassen Sie das doch lieber so. Ja, sagte, wir müssen aber schauen, nicht, weil das gibt ja einen ungeheuren Druck. Und dann haben sie dann die Untersuchung gemacht, das untersucht, geschaut und dann kam das deprimierende Ergebnis, nichts, keine Zellen mehr. Und dann waren wir ziemlich am Ende. Ich weiß noch sehr gut, es war dann Freitag, da bin ich wirklich im Auto laut betend nach Hause, das heißt in mein Quartier gefahren und in der Nacht gebetet, bis Gott mir Antwort gegeben hatte. Ich kann Ihnen das nicht im Detail erklären, wie Gott das macht. Aber in der Macht hat Gott mir dann einfach geschenkt und dass ich ganz sicher wusste, am Wochenende zum Sonntag, beziehungsweise dann zum Montag, wenn Blutuntersuchungen gemacht haben, sind Zellen da. Ich bin dann am Samstag in die Klinik, am Samstagmorgen zur Inge hin und habe gesagt, mach dir keine Sorgen, bis Montagmorgen sieht die Welt anders aus. Und Montag waren tatsächlich die Zellen da, das konnte man dann am Sonntagnachmittag schon erleben, wie mit einem Mal so nach und nach wieder Leben auch in ihren Körper kam. Ein anderes Erlebnis, immer dann, wenn es sehr kritisch war, wenn sehr schwierige Situationen da waren, dann kam genau in diesem Augenblick Gerhard Schnitter mit seinem Chor vom Evangeliumsrundfunk. Immer dann, wenn wirklich Land unter war und wir nicht mehr aus noch ein wussten, dann stand mit einem Mal der Chor im Halbkreis vor der Tür und dann haben die gesungen. Und von daher ist uns ein Lied sehr wichtig geworden, was wir mal in Korsika mit Gerhard Schnitter und Elisabeth gelernt haben, aber der Herr ist immer noch größer, größer als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Alles ist ihm untertan. Dieses Lied ist uns von daher zum großen Geschenk geworden. Aber der Herr ist immer noch größer. Und nichts anderes wollen wir an diesem Abend weiter sagen. Nur, dass es manchmal durch die Tiefen geht, ich glaube, das ist klar geworden. Das Schöne, als wir zum Beispiel in Heidelberg waren zur Knochenmarkentnahme, auch so konnten wir dann Zeugnis sein. Dann kamen dann Stab Ärzte, die haben dann untersucht und gefragt, die ganze Anamnese, und dann fragten sie, können wir auch mal so einen Trupp Studenten, Medizinstudenten schicken, die müssen ja auch ein bisschen lernen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn meine Frau damit einverstanden ist und ich dabei bin, dann haben wir da keine Probleme. Okay, sie war einverstanden, da kamen so 12 Studenten, stellten sich so im großen Kreis ums Bett. Und dann ging die Fragerei los. Sie wollten einfach so ein Stückchen Erfahrung machen, wie ist das aufgetreten, erste Entdeckung, wie, was, Nebenerscheinung und. Und als sie dann fertig waren, dann habe ich gefragt, haben Sie sonst noch eine Frage? Nein, keiner mehr. Dann habe ich gesagt, dann habe ich aber noch eine Frage. Wie werden Sie das einmal machen, wenn Sie dann vor so einem Patienten stehen und müssen ihm die Mitteilung machen, Diagnose Vollkrebs von Kopf bis Fuß? Lassen Sie den einfach allein, ist das alles, was Sie denen bieten können? Nur so eine Diagnose? Da muss doch jeder dran kaputt gehen. Wie kann man damit denn leben? Und dann waren natürlich alle sprachlos, nicht? Und dann haben wir ihnen erzählt, unsererseits, wie wir das so Stück um Stück erlebt haben, wie wir da betend und unbetet werdend da durchgegangen sind. Wie wir immer wieder Erfahrungen gemacht haben, wie Gott durchgetragen hat in schwierigsten Zeiten. Oder was uns ein großes Geschenk war, gerade in schwierigen Tagen, wenn Briefe kamen. Inge war ja oft gar nicht bei Bewusstsein, und wenn sie dann wach wurde, dann habe ich ihr manchmal einfach nur ein Stück, einfach ein paar Sätze aus so einem Brief vorgelesen, und das hat sie meistens dann nur mit ein paar Tränen weinend quittiert, und dann war sie manchmal schon wieder bewusstlos. Aber das war dann oft einfach so aufrichtend, Geschwister hinter sich zu haben, die mitbeten. Oft kamen die Schwestern zu uns. Ich habe das ja dann auf Station sehr oft miterlebt, wenn dann andere gestorben sind. Die haben mich manchmal dann rausgeholt, natürlich unter einem anderen Vorwand, einfach gefragt, ob ich mal eben kommen könnte. Warum? Weil in den Nachbarzimmern gestorben wurde. Gefragt, können Sie hier helfen? Aber meine Kanzel war dann meistens auf diesen Stationen, nicht nur dann am Bett meiner Frau. Und wenn dann so deprimierende Situationen auf der Station waren, dann kam man ins Dienstzimmer, man hat die Infusionen abgeholt oder so, und dann sah man schon die rot verweinten Augen auch der Schwestern. Und dann kamen manchmal die Schwestern einfach zu uns ins Zimmer und fragten, wo habt ihr die Kraft her, warum ist in eurem Zimmer so eine andere Atmosphäre? Dann konnten wir ihnen einfach erzählen, einfach von dem berichten, aus welcher Kraft und wie wir bewusst mit dem Herrn Jesus hier leben und auch durch diese Zeit gehen. Es gab Situationen, zum Beispiel Gehirnblutung. Es hat nie einen Schaden gegeben, nie nachteilige Nebenwirkungen in die Zukunft. Aber es war immer und ist auch heute noch ein Leben zwischen Hoffen und Bangen. Oder auch so die ganze Problematik mit Infektionsgefahren. Ich möchte einfach erzählen, wie Gott einfach vorgesorgt hat, auch in ganz praktischen Dingen. Als wir nach Heidelberg sollten, also dann im Dezember 88 zur Transplantation, da ging es um die Frage, wo kann ich denn da bleiben? Eine Bleibe dort kostet direkt angegliedert an die Klinik in einem primitiver und schrecklicher, kann man sich ein Hotel gar nicht vorstellen, kostete mindestens 100 Mark oder 120 Mark für wirklich ein schmutziges Zimmer, ein wirklich schmutziges Zimmer. Nur die Not der Leute wird im Letzten ausgenutzt von dann Geschäftemachern. Es ist leider so. Und da bezahlt ihnen keine Krankenkasse einen Pfennig. Da gibt's nichts. Und wenn sie dann über Wochen, Monate, vielleicht sogar wie manche andere 9 Monate begleitend dabei bleiben müssen, verliert man ganz Vermögen. Wir haben darum gebetet und umgefragt hin und her. Ich war noch nie in Heidelberg zum Dienst, von daher hatte ich also da auch keine Adresse. Haben dann einfach Geschwister angesprochen, wisst ihr nicht und so. Und eines Tages kam dann ein Anruf aus der Nähe von Heidelberg. Und da war ein Mann am Telefon, der sagte, ach Bruder Wende, Sie kennen mich nicht, aber ich habe gehört, Sie suchen Quartier. Hier ist ein Zimmer für Sie bereitet, es ist schon bezogen, das Bett, Sie können jeden Tag kommen. Wir waschen für Sie die Wäsche, wir machen alles für Sie mit. Haben Sie keine Sorgen. So sorgt Gott auch im Detail. Oder für mich war ein Problem, mich da zu ernähren. Ich muss jetzt ein Stückchen erzählen von Heidelberg, Transplantation. Das bedeutet, da ist eine Station, das ist eine onkologische, hämatologische Intensivstation. Onkologie Krebs, Hämatologie Blut, also Blutkrebsstation. Diese Station besteht aus 13 Betten. 9 Betten vor der Schleuse, 4 Betten hinter der Schleuse. Was eine Schleuse ist, weiß ich nicht, ob Sie das wissen. Zum Beispiel, wenn Sie in ein OP gehen, also in einen Operationssaal gehen, dann haben Sie also verschiedene Stationen. Der Vorraum mit Tür immer wieder zu verschließen, da wird sich gewaschen und desinfiziert und umgekleidet und. Dann kommen Sie dann bis in den sterilen Bereich. Und so ist es hier auch. Sie müssen also dann durch diese Doppeltür da durch, durch diesen Zwischenraum sich da ankleiden, waschen und so weiter. So, für mich war also das Problem, wie soll ich mich in der Zeit dort ernähren? Auch bei meiner Gesamtsituation, meiner Problematik Ernährung. Und dann hat Gott Gnade geschenkt, dass ich genau in dieser Zeit, ich nenne das mal so, ein Trockenfutter essen konnte, was genau für die Zeit ausreichte. Was ich hinterher überhaupt nicht mehr essen konnte. Aber für die Zeit konnte ich damit leben. Und wenn ich nur aus dem Zimmer, also da in diesem Transplantationsraum, ist also wie so ein OP-Raum oder wie so eine Intensivstation halt, so sieht das halt aus, mit den ganzen Maschinen und Geräten, die da drum stehen. Und wenn ich da raus wollte, nur mal ein Glas Wasser trinken, dann bin ich in die Schleuse zurückgegangen, abwracken, Glas Wasser trinken, wieder waschen, desinfizieren, neu einkleiden, dann geht man wieder in diesen absolut sterilen Bereich zurück. Nur um sie so ein bisschen Anteil nehmen zu lassen. Auf dieser Station sind, wie gesagt, 13 Betten, aber 14 Mann Pflegepersonal und 3 Ärzte. Da wird rund um die Uhr gestorben. Ich sage das mal so in aller Offenheit. Und was man da erlebt an Not, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe erlebt, wie zum Beispiel begleitende Angehörige einfach zusammengebrochen sind bei dem, was sie da miterlebt haben. Die haben durchgedreht. Die hat man dann in eine Zwangsjacke packen müssen und spritzen, damit man die überhaupt wieder ruhig bekam. Das ist unvorstellbar. Und in dieser Not immer wieder, ob Angehörige oder auch Patienten, denen man mit dem Evangelium begegnen konnte. Oder, wie oft habe ich gesagt, Leute, die ich so unterwegs im Dienst treffe, die so schön unzufrieden sind, gibt es ja immer wieder, auch wir als Christen, leider manchmal. Dass ich ihnen gesagt habe, okay, ich nehme sie bei der nächsten Nachuntersuchung, ich nehme sie mit nach Heidelberg, ich zeige ihnen die Station. Wenn sie davon nach Hause fahren, sind sie der glücklichste und dankbarste Mensch, der auf dieser Welt rumläuft. Ich hatte da ein Ehepaar, die ich dort kennengelernt habe. Wir kamen zur Nachuntersuchung dorthin. Ich sollte die Papiere abholen dort beim Arzt auf Station, auf dieser Transplantationsstation für die Nachuntersuchungen alle. Und dann machte ich die Tür auf und dann sah ich diese und dann war mir schon alles klar. Ich musste einen Moment warten, als sie dann rauskamen, bevor ich dann die Papiere bekommen konnte. Dann standen die vor mir wie die kleinen Kinder und haben bitterlich geweint. Warum? Weil bei ihm war es inzwischen zu einem Rezidiv gekommen, also zu einem Rückfall, Neuausbruch der Krankheit. Und dann heißt das ganz praktisch maximal 6 Wochen. Und er ist dann auch gestorben. Dann habe ich ihnen versucht, dann Evangelium nochmal zu sagen. Habe ihnen dann Kassetten geschickt, das Buch geschickt, auch hier von Wilhelm Busch, Jesus unser Schicksal und so weiter. Da ist dann wirklich alles oder nichts. Ja, Heidelberg. Diese Bestrahlung bedeutet ja, vierfach tödlich, was heißt das? Das heißt, verbrannt sein, innerlich und äußerlich. Ich will es nicht näher erklären, aber das ist einfach unvorstellbar. Wir haben dann noch ein großartiges Erlebnis gehabt, und zwar nach der Transplantation, wenn also dann wieder Knochenmark zurückgegeben worden ist, dann fängt der Körper ja an, wenn das funktioniert, wieder Blutzellen zu produzieren. Und dabei toleriert man, dass dann natürlich etwas Fieber entsteht. Und das ist wichtig, der Körper fängt also an, sich zu wehren und zu reagieren. Und dann toleriert man bis 38,5 Fieber. Wenn das drüber geht, ist es meistens so, dass die Leute dann einen Bestrahlungsschaden haben, nämlich dass die Lunge so verbrannt ist, dass sich dann ein Pilz angesiedelt hat, und die Leute sterben dann meistens in den ersten 4 bis 6 Wochen an einem Lungenödem. Also sie ersticken förmlich. Und jetzt passierte Folgendes. Das Fieber ging immer höher, 38,5, 39, 39,5, 40, 40,5, oh wei. Und dann kam, bis 41 dann, und dann kam der Dr. Körbling, also der Chefarzt, abends noch um 11 oder kurz nach 11 zu uns rein und sagte also, wenn morgen das Fieber nicht weg ist, dann müssen wir mit einer Therapie beginnen. Das ist ähnlich von der Wirkung her wie eine Chemotherapie, und zwar gegen Pilzbefall in der Lunge. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben keine Leukozyten mehr, Sie haben keine Thrombozyten mehr, also Leukozyten sind die weißen Blutkörperchen, ist die Polizei, und Thrombozyten sind die Blutblättchen, also zur Blutgerinnung, damit sie nicht verbluten, damit, wenn Sie sich geschnitten haben, das auch wieder aufhört, da sind die Thrombozyten zuständig. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie jetzt da brechen, wo sowieso die ganzen Gefäße auch verbrannt sind, ja, die Blutgefäße, was das bedeutet, ist unvorstellbar. Ich habe das im Nachbarzimmer erlebt, will es nicht weiter erklären, soll jeder heute Nacht noch schlafen können. Nur, es ist einfach wirklich schlimm, es ist einfach schlimm. Und dann riefen uns verschiedene Geschwister an, aus Gemeinden oder ganze Gemeinden, Gebetsgruppen, meine Eltern und so. Und dann habe ich ihnen allen an diesem Abend das Gebetsanliegen so mitgegeben und an diesem Abend auch dann über Inge einfach so gebetet. An ihrem Bett gekniet, wie eigentlich immer, aber in diesem Fall dann speziell über ihr gebetet und einfach darum gebeten, Herr, wenn es irgend möglich ist, dann, ich sage das mal so, dann lass diesen Kelch an uns vorübergehen. Der nächste Morgen kam der Fieberthermometer. Ich war dabei, kann ich nur sagen, großer Jubelruf in unseren Herzen und auch nach außen. 36,8 von praktisch 41 am Abend noch. Am nächsten Morgen 36,8. So groß ist Gott auch in diesen Dingen. Und dann habe ich mir einen Stapel Kassetten, den ich ja immer, war so jeder begleitende Angehörige hat so ein Schließfach in einem Schrank. Und da habe ich immer schon einen Stapel Kassetten parat gehabt für die Angehörigen und Schwestern und Pfleger und so und die Ärzte. Da habe ich einen Stapel Kassetten genommen, bin dann zu den Schwestern und Ärzten ins Zimmer, in ihren Aufenthaltsraum, wo sie dann so ihre Dienstbesprechung haben, bin ich in die Dienstbesprechung hineingegangen. Es war ja dann publik geworden, der Arzt hatte das gleich erzählt hier. Und dann habe ich jedem Einzelnen eine Kassette oder mehrere Kassetten geschenkt und ihnen gesagt, wie und was geschehen ist. Dass im Letzten immer noch Gott selber der Größte ist in Jesus Christus, der immer noch über Leben und Tod entscheidet und nicht die Medizin. Oder es hat viel Gespräche und auch viel Auswirkungen gehabt dann auch in die Zukunft hinein. Inge sagte schon, am 5. Januar war Transplantation, am 31. sind wir schon von Heidelberg entlassen worden, hier nach Gießen noch für 3 Tage, und dann sind wir nach Hause. Aber wir sind zu Hause angekommen, ich habe sie dann mit nach Hause genommen, ich habe sie dann mehr oder weniger reingeschleppt bis in die Küche, sie dort auf den Stuhl gesetzt. Sie war dankbar und froh, ich auch, dass wir endlich mal wieder zu Hause sein konnten. Man wusste ja nicht, ob man nochmal gemeinsam nach Hause kommt. Und ich komme dann rein in die Küche und sie sitzt da und weint. Ich habe gedacht, sie weint vor Freude. Aber da hat sie zum ersten Mal festgestellt, dass sie ohne fremde Hilfe nicht mal vom Stuhl aufstehen kann. Und bis dann die ganzen Medikamente und Unterlagen, allen Kram dann endlich zu Hause im Schlafzimmer hatte und sie dort ins Bett legen konnte, dann war sie die ersten Wochen einfach ein absoluter Schwerstpflegefall. Und dann hat sie erst mal laufen lernen müssen. Und über Monate, bis sie dann endlich wieder eine Treppenstufe gehen konnte. Warum? Weil im Rückenmark dann ja auch der Zwischenverstärker, also zwischen Gehirn und Beinen ist ein Zwischenverstärker im Rückenmark, der war zerschossen durch die Bestrahlung. Bis das wieder funktionierte, so nach und nach, ganz langsam, geht immer noch nicht hundertprozentig, aber Gott hat viel Gnade geschenkt, dass es überhaupt so gehen darf, wie es jetzt ist. Ja, vielleicht noch so ein paar schöne Dinge, vielleicht nebenbei. Ich bin dann mit ihr 2 bis 3 Mal, meistens 3 Mal in der Woche, entweder nach Heidelberg oder nach Gießen gefahren, in der Zeit, wo wir dann so die ersten Monate zu Hause waren. Das bedeutet, wir sind dann in 1989 nur für die Fahrten hin und her 16.000 Kilometer mit ihr unterwegs gewesen. Und die Ärzte, die haben dann gesagt, Professor Broller hat mich immer wieder gewarnt, hat gesagt, bitte, bitte passen Sie auf, dass bloß kein Unfall passiert. Eine kleine Verletzung wäre Ihr Tod. Und so fahren Sie jetzt immer mit diesem Druck im Gepäck. Ja. Ein schönes Erlebnis, immer wenn wir in Heidelberg dann mit zu Hause telefoniert hatten und so ein bisschen positive Nachrichten waren, dann haben wir den Tobias dann, weil der bei meinen Eltern war, dann auch ans Telefon gelassen, dass er auch mit uns sprechen oder mit mir sprechen konnte, vom Zimmer aus dort. Und dann hat der Tobias immer gesagt, sag der Mama oder bestell der Mama einen schönen Gruß, sie wird wieder ganz gesund. Ich bete ja für sie. Kann sich dann vorstellen, dieser Druck auch im eigenen Herzen, man sieht ja, was so abläuft, man sieht, wie gestorben wird auf der Station. Aber dann auf der anderen Seite, dieser kleine Kerl, der mit 10, 11 Jahren dann in einer Treue einfach sagt, du Papa, die Mama wird wieder ganz gesund. Nur jede Blutkontrolle, auch bis heute, ist Spannung. Die ersten Monate war es dann einfach so, dass wir dann nur dann Blutkontrolle machen konnten, wenn ich am Nachmittag vorher auch da war, dass wir dann am nächsten Morgen Blutkontrolle machten. Sie können sich gerne vorstellen, jede Blutkontrolle ist eine Entscheidung über Leben und Tod. Und das jede Woche neu. Und so hat Gott aber Gnade geschenkt, dass wir durch diese ganze Zeit, durch Höhen und Tiefen dann wirklich hindurchgegangen sind. Aber vielleicht das nochmal so als Hilfe. Ich fuhr dann in die Schweiz zur Evangelisation und dann, das ist dann öfter so in dieser Art geschehen. Und dann sagte Inge, weil sie ja dann manchmal ja zwischendurch auch durch Infektionen nicht so gut ging, weil jede Infektion zum Tod führen kann. Jede Infektion. Und dann sagte sie mir, und damit hat sie mich dann entlassen. Somit fahre ich dann zum Dienst. Kommst du sofort zurück, wenn es mir schlecht geht? Und sie haben dann so 1 oder 2 Wochen Dienst vor sich, irgendwo. Kommst du sofort zurück, wenn es mir schlecht geht? Ist nicht so einfach. Es ist also ein Leben zwischen Hoffen und Bangen. So auch im letzten Jahr, in 92, da hatte sie von Oktober bis Dezember, Ende Oktober bis Anfang Dezember, eine Lungenentzündung. Und Gott hat Gnade geschenkt, wo dann sehr viele auf der Strecke bleiben. Gott hat Gnade geschenkt, sie darf leben. Ich habe einen großen Vorteil. Ich hatte früher eine hellblonde Frau. Nach der ersten Chemotherapie, gut, dann hat sie ja über praktisch ein ganzes Jahr keine Haare. Dann bekam ich eine kohlrabenschwarze Frau, nach den Chemotherapien und allem. Und dann habe ich inzwischen wieder eine blonde, nicht? Jetzt habe ich schon die dritte. Aber vielleicht noch eins, so als Hintergrund zum Danken. Statistik. Als wir jetzt zuletzt in Heidelberg waren, zur Nachuntersuchung, haben wir Dinge erfahren, die wir vorher nicht gewusst haben. Nach der Statistik ist Folgendes etwa so, von 100, die, wie gesagt, 42 Sorten der Leukämie, von der schlimmsten braucht man fast gar nicht mehr reden, aber von 100 Leukämiekranken kommen vielleicht 10 bis zur Transplantation. Und von den 10, die transplantiert werden, sterben 6 in den ersten 3 Monaten. Und man gibt dann bis 1,5 Jahre nur Lebenserwartung nach der Transplantation. Wir haben inzwischen seit 1989 über 4 Jahre. Die bis dahin übrig bleiben, sind 1 oder 2. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Ich, wie klasse waren wir. Wir waren oft genug am Ende. Wenn er uns nicht geholfen hätte, wären wir wirklich auch untergegangen auf dieser Strecke. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Und zwar so laut, dass es die Elenden, das heißt die selbst angefochten sind, dass die es hören und sich mitfreuen. Und deshalb meine Einladung, preist nicht nur mit mir, mit uns, ja, preist mit uns den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Amen.